So. Ja, schönen guten Abend. Willkommen im Kepler Salon. Wir freuen uns über den zahlreichen Besuch. Ich werde, bevor ich unseren Gast vorstelle, ganz kurz ein paar Dinge sagen. Die meisten kennen es eh schon, aber trotzdem kommen ja doch immer wieder neue Leute her. Ja, wir haben hier hinten eine Bar, die wird vom Salon selber betrieben. Da können Sie sich Getränke holen gegen eine freiwillige Spende. Also, Sie können auch jederzeit hintergehen, man hört alles, was gesprochen wird, auch hinten. Wir haben im Anschluss zum Vortrag natürlich immer unsere Publikumsdiskussion. Da wäre es wichtig, dass Sie eben auf das Mikrofon warten. Das ist so ein kleiner Würfel, der dann ins Publikum geworfen wird, wurde mir gezeigt, genau. Und auf den bitte zu warten und dann auch Ihre Frage sozusagen hineinzusprechen, weil sämtliche Vorträge werden sozusagen digital aufgezeichnet und sind dann im Archiv abrufbar vom Kepler Salon. Wenn Sie es nicht kennen, schauen Sie mal rein unter keplersalon.at. Wie gesagt, eben sämtliche Vorträge sind dort zu sehen und auch einige davon sind auf Dorf TV abrufbar via Stream. Ja, mein Name ist Alexander Wilhelm. Ich bin Professor in Hagenberg im Bereich Animation und Spiele und unterrichte dort Design. Wir haben aber auch immer wieder mit Wissenschaftsvisualisierungen zu tun. Ein Thema, das mir selber immer großen Spaß macht, weil eben die Möglichkeit, Wissen sozusagen an Menschen zu bringen, vielleicht eben auch im Visuellen unser Anliegen ist. Ja, unser Gast ist quasi eine Stammgästin. Kann man sagen, es ist schon das dritte Mal heute. Wir haben uns das erste Mal 2009 im Kulturhauptstadtjahr getroffen. War ein sehr spannender und sehr langer Abend in dem Fall. Also eine Extended Edition. Genau. Und ja, über die Jahre hinweg hat sie natürlich viel getan in der Forschung, in ihrem Bereich. Und eben Birgit Sattler hat eben Biologie studiert, eben mit dem Schwerpunkt Mikrobiologie und Limnologie. Limnologie ist, habe ich gelesen, die Forschung über Seen und die Zusammenhänge sozusagen
Genau.
von dem Biotop und dem Energieeintrag und Ähnlichem. Ja, seit 1992 ist sie schon Vertragsassistentin an der Universität Innsbruck und seit 2011 habilitiert. Es gibt zahllose Preise, können Sie nachlesen. Forschungsreisen in die Arktis und Antarktis sind sozusagen in der Vita. Ja, und heute geht es quasi eigentlich wieder um unsere Berge, unser Eis, unser Schnee und was sich da alles tut und verändert. Denn es kommt ja viel ins Geschiebe. Ja, herzlich willkommen, Birgit Sattler. Besten Dank. Ja, dann können wir
Ja.
in medias res gehen.
Ja, wunderschönen guten Abend. Danke, dass ich da sein darf. Also wie schon gesagt, ich bin bekennender Kepler-Junkie. Also ich habe gerade moniert, in Innsbruck soll es auch sowas geben, aber wir arbeiten dran. Ich möchte Sie heute gern entführen in Schnee und Eis wieder mal, vielleicht ein bisschen aus einer anderen Perspektive und möchte Ihnen dazu gern auch ein paar Bilder zeigen. Und wie Sie vielleicht unschwer hören können, bin ich Tiroler und auch sehr mit dem Tourismus konfrontiert und das ist dann oft fast schon wie ein bisschen Krieg in Tirol, die Wissenschaft und die Touristiker und da gibt es ja, viele Argumente von der einen und von der anderen Seite, wenn Sie vielleicht das mit dem Pitztal gehört haben, von dieser Gletscherehe. Ich glaube, das ist bis weit über Tirol hinausgedrungen. Aber wenn Sie sich vielleicht, oder auch nicht, jetzt schon,
das Mikrofon ist wieder zu mir
das
oben, keine Ahnung.
rutscht mir immer ins Auge. Wenn Sie sich Schnee und Eis so mal mit geschlossenen Augen vorstellen, dann hat das vielleicht für Sie auch eigene Faszination. Es ist vielleicht der Ruhepol, es ist was Mächtiges, was Großes, vielleicht ein bisschen was Bedrohliches, aber doch was sehr Ästhetisches. Und es gibt auch die andere Seite, es ist natürlich Magnet, aber es ist für manche Menschen auch eine traumatische Landschaft. Oder auch für Bergsteiger zum Beispiel oder für diese ganzen alten Expeditionen. Also wo es dann wirklich um alles oder nichts gegangen ist, um das bloße Überleben oder wo Eis dann wirklich so die Kraft gezeigt hat, dass es ganze Schiffe zermalmen kann. Also dass es doch mächtiger ist als der Mensch. Und da gibt es irgendwie ganz eigene Konnotationen zu Eis und Schnee. Und da gibt es ganz einen interessanten Perspektivenwechsel. weil eben schon der Aristoteles damals erkannt hat, es gibt irgendwas, was auf Schnee drauf lebt. Das ist rot, schaut aus wie Blut. Und demzufolge war es dann auch diese sogenannte Blutalge, die eigentlich sehr gut bekannt ist. Dann waren es eben auch diese territorialen Ambitionen, dass man Polargebiete annektieren wollte aus unerfindlichen Gründen, weil es da nicht viel zu holen gibt oder damals man das noch nicht gewusst hat, wie reich diese Gegenden auch an Bodenschätzen sind. Dann war eben dieses Erkennen in der Lebensmittelindustrie, Eis und Schnee kann unsere Nahrungsmittel länger haltbar machen. Dann eben auch dieses wachsende Verständnis für den Klimawandel, dass Polargebiete oder auch alpine Gebiete sehr gute Indikatoren sind für einen Wechsel in unserem Klima und auch das Interesse für die Biotechnologie. Das möchte ich Ihnen dann gern später ein bisschen erklären. Aber das, was drauf leben kann, auf Eis und Schnee, das war eigentlich völlig unverständlich. Es ist einfach zu lebensfeindlich. Das ist tote Materie, hat man immer gesagt. Und es sind wirklich extreme Standorte, natürlich tiefe Temperaturen, kaum Nährstoffe, oft sehr hohe Strahlungsdosen, UV-Strahlung zum Beispiel. Es gibt wenig zu fressen und auch sehr kurze Wachstumsperioden. Also wer im Gebirge war, weiß, der Sommer dauert vielleicht ein paar Wochen. In Polargebieten sind es noch weniger Wochen. Und alles geht extrem langsam. Also es regeneriert sich sehr schwer und wir nennen das Leben in Superzeitlupe. Also Flechten brauchen oft 500 Jahre, bis sie eine beachtliche Größe erlangen können. Also da braucht man schon einen langen Atem auch als Wissenschaftler. Aber das sind eben alles anthropozentrische Begriffe. Also alles das, was der Mensch nicht mag, das mögen oder beziehungsweise brauchen diese Organismen, weil die zum Beispiel bei Zimmertemperatur schon gar nicht wachsen können. Wasser ist natürlich der treibende Faktor. Das heißt, flüssiges Wasser braucht man dazu. Und wo es Wasser gibt, da gibt es auch Leben. Also im Prinzip gibt es keinen Ort auf der Erde, würde ich jetzt schon fast behaupten, der nicht von irgendwelchen Mikroben besiedelt ist. Es gibt meines Erachtens keinen wirklich sterilen Ort. Und wenn Sie sich das da ansehen, das sind Eiskristalle, dazwischen eben diese Grenzschichten, wo etwas flüssiges Wasser übrig bleibt, wenn eben die Ionen ausfrieren. Das heißt, der Gefrierpunkt wird dort herabgesetzt. Und dieses kleine blaue Pünktchen, das Sie da sehen, das ist eine bakterielle Zelle. Also die können da tatsächlich im Eis dann überleben. Beziehungsweise da auf diesem Bild diese feinen grünen Nadeln, das sind Kieselalgen, die da in dieser Salzlake sehr gut überleben können in einem kompakten Eis. Und Kieselalgen sind auch ganz spannend für die Klimaforschung, weil man über die Kieselalgenzusammensetzung auf Temperaturen rückschließen kann, also bis weit in die Eiszeit hinein. Und dass es wirklich Leben gibt in diesen kalten Gebieten, weiß man noch gar nicht so lang, also bis auf den Aristoteles natürlich. Und wenn Sie sich da diesen Cartoon anschauen, also Scientific American ist jetzt nicht unbedingt die Spatzenpost, also die hat schon was zu sagen. Oder hat man eben gesagt, ja, Biodiversität ist vielleicht einmal ein Pinguin und dann noch ein Pinguin und das war es dann schon. Und das Bild hat sich aber schon sehr gewandelt, weg von dieser sterilen Wüste, dass es doch eine Kryobiosphäre ist. Also Kryo steht für kalt, dass es wirklich belebter Lebensraum ist, wo es alle Arten von Prozessen gibt, die es auch in allen anderen Standorten gibt. Diese Organismen, die dort leben, nennen wir Extremophile, also die wirklich das Extrem lieben. Das kann jetzt sein, dass sie eben sehr gut adaptiert sind, sich diese wenige Nahrung, die es gibt, sehr effizient zu beschaffen oder dass sie mit tiefen Temperaturen sehr gut zurande kommen. Aber es ist eben auch die Frage offen, ist es einfach nur Leben an der Kippe, wie das jetzt symbolisch dargestellt ist über diese Robbe, die zwischen 500 und 1000 Jahre geschätzt wird. Die ist gefriergetrocknet, liegt in der Antarktis und verwest an der frischen Luft praktisch nicht. Also es ist eigentlich die Wahrnehmung von einer lebendigen Biosphäre unter den allerextremsten Bedingungen. Und oft kann es aber auch ein bisschen die Perspektiven umdrehen, dass man auch umdenkt, wo überall auf der Erde Leben wirklich möglich ist. Wenn Sie sich jetzt Gletscheroberflächen anschauen, also etwas tiefer gehen, jetzt nehmen wir an, Sie schauen mit einer Lupe oder mit einem Mikroskop, von was reden wir denn da jetzt überhaupt? Also wir finden Unmengen von Bakterien und vielleicht nur als Größenvergleich, wenn Sie einen Milliliter Seewasser hernehmen, keine Ahnung, Attersee, dann sind vielleicht 1 Million Bakterien drinnen. Also in einem Kubikzentimeter Wasser 1 Million Zellen. Dann ungefähr 10 bis 100 Millionen Viren. Und wenn Sie sich das jetzt vorstellen im Vergleich zu Eis, dann haben Sie vielleicht um die 100.000 Zellen. Also immer noch so viele Zellen, dass man doch von einem beachtlich belebten Lebensraum sprechen kann. Also das, was da ausschaut wie so ein Zeppelin, das ist eine bakterielle Zelle. Und überall, wo diese roten Pfeile sind, das sind Viren. Also im Eis haben wir unzählige Viren gefunden. Und das Eis war für uns bei den Expeditionen natürlich immer das Trinkwasser, aber offenbar nicht so manpathogenes, wie wir dann hinten auch festgestellt haben. Wir finden Unmengen von Algen, Hefen, Pilze, aber eben nicht nur einzelliges Leben, sondern auch vielzelliges. Und dieses Tierchen, das ist eigentlich der absolute Überlebenskünstler und auch der Liebling der Kinder, wenn wir Kindern von dieser Materie erzählen. Das ist das Bärtierchen. Ein Tierchen vielleicht von 1 Millimeter Länge. Man nennt ihn den kleinsten Bär der Welt. Ist natürlich kein Bär, hat 8 Beinchen und schaut eigentlich aus wie so ein aufblasener Gummibär oder so ein Gummibärl. Und denen kann man allerhand antun und das ist eben genau das, was Kinder lieben. Was kann ich dem noch antun, bis er endlich dann die Batschen aufstellt, so ungefähr. Also man kann ihn kochen, man kann ihn ins Weltall schicken, also er hält Vakuum aus, man kann ihn in flüssigen Stickstoff stecken, gefrieren sowieso, was kann man noch, mit Radioaktivität bestrahlen. Also dieses Tierchen ist der absolute King und hat dem Menschen extrem viel voraus. So schaut er in groß aus. Und er wird auch als Modellorganismus für die Astrobiologie verwendet. Das heißt, dass man eben schauen will, wie könnten Organismen auch im Weltall überleben. Also dieses Bärtierchen ist dann praktisch dieser Link dazu. Und der wird wahrscheinlich nie aussterben. Und wenn es ihm zu ungemütlich wird, dann zieht er einfach seine 8 Beinchen ein, wie so ein schlampig auszogenen Fingerling und bleibt in diesem Dönchenstadium und kann über Jahrzehnte oder auch Jahrhunderte so verweilen. Und wenn es dann wieder passt, stülpt das wieder aus und ist wieder wie früher. Diese Tierchen kennen die Gletscherwanderer unter ihnen wahrscheinlich auch, die Gletscherflöhe. Die sind zu Millionen auf der Schnee- und Eisoberfläche. Die bewegen sich oft synchron in so schwarzen Wolken. Und die haben hinten, man sieht es auf diesem Bild schlecht, weil diese Sprunggabel ist praktisch unter dem Hinterteil versteckt. Und mit dieser Sprunggabel können sie weite Sätze machen. Also die können wirklich über ein paar Meter springen, sind demzufolge auch sehr schwer zu beproben. Und die können zum Beispiel Alkohole oder Zucker einlagern, um dann auch diese tiefen Temperaturen auszuhalten oder nicht zu gefrieren. Zusätzlich durch die schwarze Färbung können es die warme Sonnenstrahlung aufnehmen. Wo kommen jetzt diese ganzen Zellen her? Also vor allem die Einzeller. Viel wird einfach eingetragen über Sand, Erde, über Schmelzwässer. Aber es kommt auch viel über den Wind, beziehungsweise auch über die Atmosphäre. Das heißt, es kann auch Distanzen von Kontinent zu Kontinent überdauern. Und das sind diese sogenannten Bioaerosole. Das heißt, dass Mikroben mit den Wolkentröpfchen über sehr, also in sehr großen Höhen reisen können. Sie sitzen dann meist auch auf Aerosolen drauf. Das ist dann so wie Essen auf Rädern. Also die sitzen dann auf ihren Nährstoffen und können wirklich von einem Kontinent zum anderen geblasen werden. Und man hat eben früher immer gedacht, dass die Atmosphäre maximaler Überbringer ist von inaktiven Sporen, also dass das nur totes Leben ist. Und inzwischen weiß man, dass auch in der Atmosphäre Stoffwechsel gibt und eine Reproduktion von diesen Zellen. Und das hat man dann praktisch ausgedehnt als neuen Lebensraum. Das hat natürlich auch zur Folge, dass nicht nur die Guten landen bei uns, sondern auch vielleicht Pathogene. Und wir haben da zum Beispiel festgestellt, in den Südtiroler Dolomiten, auf einem Gletscher, der jetzt recht rasant abschmilzt, dass man dort sehr viele Zellen findet, die zum Beispiel aus der Sahara mitkommen oder von Afrika mit anderen Keimen, wo wir zum Beispiel das Immunsystem nicht darauf trainiert haben, unter Anführungszeichen. Also die könnten durchaus dann auch ihre Pathogenität ausleben. Und sie sind natürlich revitalisierbar. Also kaum sind sie im flüssigen Wasser, dann geht der Stoffwechsel wieder an und sie können dann praktisch ihre Mission weiter erfüllen. Und wenn man dann diese Proben entnimmt, dann kommen dann oft schon so Sinnkrisen, wenn dann vielleicht der Unbeteiligte fragt, ja, ist das wichtig? Die paar Zellen, die ihr da findet im Schnee. Aber es ist wichtig als Kontinuum von diesen sehr, sehr sensiblen Lebensräumen bei uns im Hochgebirge und auch in den Polargebieten. Was hat das jetzt aber alles mit den Menschen zu tun? Also wir beschäftigen uns eben mit Polargebieten, aber auch speziell mit den Alpen, gerade in Innsbruck, weil wir sie auch vor der Türe haben. Und da verbindet man Schnee und Eis einfach mit Tourismus, mit unberührten Landschaften, alles ist sauber, unverspurt, meist fast alleine oder auch mit schönen Menschen. Es gibt aber auch andere Bilder und dieses Bild ist weit kursiert, also bis über die Grenzen Österreichs hinaus und hat für einen Aufschrei gesorgt. Und das sind aber eigentlich ganz normale Praktiken in Gletscherskigebieten, dass mit den Baggern die Gletscherspalten zugeschüttet werden oder es wird einfach Stroh reingeschaufelt, dass falls jemand reinfällt oder dass sie einfach aufgefüllt werden. Und dieses Bild von dieser unberührten, eisigen Welt, das muss man vielleicht auch ein bisschen revidieren und sich überlegen, ist Schnee und Eis vielleicht einfach ein Archiv für das Tun von uns? Also kriegen wir dann irgendwann die Rechnung präsentiert von hochalpinen Regionen, wo wir jetzt sagen, das ist ja eh so weit weg, oder was kümmert mich das? Gehe ja eh nicht hin. Und man kann das vielleicht sehen für sehr unberührte Eishöhlen, dass das eine Art Zeitkapsel ist, wo kaum Kontakt ist mit Menschen. Aber es gibt natürlich auch Eishöhlen im Sinne vom anderen Extrem. Das Zillertal ist sicher bekannt. Der Hinterduxer Gletscher hat eine fantastische Gletscherhöhle. Die ist unter 30 Meter Eis. Die hat ein Arbeiter per Zufall entdeckt, weil er einfach gern Bergsteigen gegangen ist. Und das war ein Loch, gerade das er durchgepasst hat. Und hat dann eine riesengroße Höhle entdeckt mit ganz bizarren Formen. Und das wäre kein Zillertaler, wenn er das dann nicht touristisch erschlossen hätte. Und das ist eine ganz eine fantastische Welt drinnen, wo es diese sogenannte Lampenflora gibt. Ich weiß nicht, ob der Begriff bekannt ist. Lampenflora hat man eigentlich definiert oder das erste Mal beschrieben bei Felshöhlen, die dann auch touristisch zugänglich gemacht worden sind, wo die Felsmalereien, also diese steinzeitlichen Felsmalereien, dann auch beleuchtet werden. Und durch die Wellenlänge und auch durch diese Wärmeenergie der Glühbirnen haben sich da Mikroben angesiedelt und die scheiden auch immer wieder Säuren aus. Und da war eben die Gefahr, dass genau diese Säuren dann auch diese Felsmalereien zerstören. Also etwas, was man gar nicht haben kann. Man hat aber nie gewusst, dass es auch im Eis gibt. Und da, wenn Sie sich diese grüne Färbung ansehen, das sind Algen, die nur wegen einer Glühbirne wachsen können, unter 30 Meter Eis. Also das Eis ist da wirklich grasgrün und es hat dort Nährstoff, gerade wie auf einer Wiese zum Beispiel, so kann man es vergleichen. Und diese Lampenflora ist ganz charakteristisch für ausgeleuchtete Eisflächen. Und was wir aber noch gefunden haben, ist das menschliche Hautbiom. Und jetzt fragen Sie sich vielleicht, wo kommt jetzt das her? Und diese Höhle ist aber zugänglich gemacht für über 50.000 Personen pro Jahr. Also die haben permanent geöffnet. Und wenn einem Menschen einmal was gefällt, dann greift das an. Man ist ja selber auch nicht anders. Oder man hat die Hand auf der Eisfläche, bis sich es irgendwann reinschmilzt, so wie Sie da auf diesem Bild sehen können. Man will sich vielleicht auch verewigen. Und was da auf dieser Eisfläche drauf zu finden ist, das wollen Sie gar nicht so genau wissen. Also wo wir uns dann gefragt haben, wo haben die Leute ihre Finger davor? Also das etabliert sich dann und manche Arten können dann wirklich auch im Eis sehr gut florieren. So schaut es im Mikroskop aus. Also gar nicht so, wie wenn man sich Eis vorstellen würde. Diese grünen, kettenförmigen Gebilde, das sind Algen, Schnüre, die eben je nach Wellenlänge, ob es jetzt eine weiße Glühbirne ist oder blaue oder grüne, gibt es ganz eigene Arten, die dort wachsen können. Und diese ganzen blauen Punkte, die sind Bakterien. Also es floriert wirklich extrem gut. Und das ist eben nicht so unberührt, wie wir gerne denken wollen. Und das sind vielleicht Bilder, die man Touristen nicht gerne zeigt. Das ist jetzt bei uns am Stubaier Gletscher. Und man versucht eben diese heile Welt etwas zu retten, das abzudecken. Also da ist eben die große Frage, wo geht denn die Reise jetzt wirklich hin? Also das ist so diese ganz feine Waage von diesen unberührten Bildern, diese unverspurten Hänge, bis zu so einer Industriekloake, will man fast sagen. Und der Klimawandel ist natürlich ein großer Stressfaktor. Wenn Sie sich jetzt da diesen Gletscher anschauen, da ist nicht einmal ein Jahr dazwischen, was sich da getan hat, also von dieser Fläche dann zu diesem kläglichen Rest. Und bis zum Jahr 2004 waren diese beiden Gletscher noch miteinander verbunden. Also sobald sich dann diese Felsriegel auftun, dann ist eh schon gegessen. Und da gibt es jetzt diesen neuen Begriff der Bio-Albedo. Albedo sagt Ihnen sicher was, diese Rückstrahlkraft von Oberflächen. Und es gibt aber, um zurückzukommen noch einmal auf diese Blutalgen, weil es eben diese Organismen gibt, die auf Schnee und Eis sehr gerne wachsen und die sich dann aber auch natürlich schützen müssen gegen die UV-Strahlung, die genauso wie beim Menschen DNA-Schäden verursacht. Also so wie wir braun werden im Gebirge, bilden die auch Pigmente aus und die sind auch dunkel. Und wenn dann die Eisfläche dunkel ist, dann ist es eh klar, dass es noch besser schmilzt. Also Bio-Albedo ist dann praktisch der Effekt, der biologisch induziert ist. Und diese Blutalgen hat eben der Nansen schon beschrieben auf seiner Drift in der Arktis. Und das wird heute oft auch gern verwechselt mit Sahara-Staub. Aber man kann es eigentlich sehr gut auseinanderhalten. Das ist jetzt keine Blutkonserve, sondern einfach geschmolzener Oberflächenschnee. Also die haben eben ein ganz effizientes Schutzpigment gegen die UV-Strahlung. Und es ist inzwischen auch eines der effizientesten Schutzpigmente, die man in Sonnencreme verwenden kann, also biologische Sonnencreme. Und bei uns in Tirol war das ganz interessant, im Mittelalter, das hat sogar die Kirche verwendet, um die armen Leute auch einzuschüchtern und zu manipulieren, indem sie gesagt haben, das ist jetzt das Blut Jesu, das nur, weil ihr so viel gesündigt habt. Und wenn ihr jetzt euren Obolus zahlt, dann geht's wieder weg. Und klar haben sie gezahlt, aber logisch ist auch der Schnee wieder geschmolzen und dann war die Welt wieder in Ordnung. Also es hat kulturgeschichtlich ganz eine interessante Geschichte auch. Aber unsere Gletscher werden jetzt mehr und mehr wie eine Lunge. Das heißt, sie atmen, sie fixieren Kohlendioxid und sie produzieren auch Sauerstoff. Und schuld daran, unter Anführungszeichen, sind eben diese kleinen rotfärbigen Zellen. Und man hat eben das früher nicht so gut gesehen. Es gibt auch Eisalgen, die nicht diese auffällige rote Färbung haben, sondern auch grünlich, gräulich, lila sind. Und man hat geglaubt, es ist Schmutz. Also die Gletscher werden jetzt mit dem Klimawandel grüner, unter Anführungszeichen. Und sie funktionieren praktisch wirklich wie eine Lunge. Und es ist ein Rückkopplungseffekt. Je mehr flüssiges Wasser, umso besser wachsen die, umso mehr Pigmente bauen sie ein, umso dunkler wird es, umso mehr schmilzt es wieder und so weiter. Also das ist irreversibel, der Prozess, der fort. Und wie es vielleicht in der Vorherschau gelesen haben, Felix Mitterer ist ein kluger Mann. Er ist zwar damals fast gesteinigt worden in Tirol mit seiner Bifke-Sage, vielleicht ist die Bifke-Sage ein Begriff. Und er hat eben damals schon prognostiziert, wir wollen alles, wir wollen Vormittag Skifahren und am Nachmittag gehen wir Radl fahren. Also so ist es ja heute schon. Also es ist eigentlich schon lange überholt. Und die Zukunftsperspektive ist vielleicht einmal so, dass man vielleicht gar nicht mehr weiß, was Skifahren ist, dass man sich dann wundert, was hat er für Bretteln auf die Füße. Und inzwischen schaut es bei uns so aus, ich glaube, dieses Bild ist auch bekannt, von der Kitzbüheler Gegend mit diesem lächerlichen, Entschuldigung, wenn ich meine Meinung preisgib, Schneeband. Und bei uns versucht man eben Gletscher abzudecken. Also man nennt es aktiven Gletscherschutz. Innens Gletscher-Skipistenschutz. Also kein natürlicher Gletscher würde abgedeckt werden. Aber es werden hektarweise abgedeckt, über 500.000 Quadratmeter Schnee mit diesem Geotextil, das ist ein Polypropylenvlies, das man eigentlich für den Tiefbau verwendet. Und die Rückstrahlkraft wird dadurch natürlich weitaus besser. Aber was natürlich mit den Organismen drunter passiert, ist, das jagt auch kein Touristiker hinter den Ofen außer. Also da gibt es noch ein bisschen Redebedarf. Also bei uns schaut es dann nach 4 Monaten so aus. Die rollen das erst einmal im Mai aus, großflächig, sollte über den Sommer draufbleiben. Letzten Sommer hat es ca. 90% von der ganzen Abdeckung in Tirol wieder abgedeckt, weil wir so starke Föhnstürme gehabt haben. Aber der Nutzen ist perfekt. Also das wirkt extrem gut, also in Mannhöhe oder Frauhöhe, wie Sie wollen. Aber was passiert dann unterm Teppich? Also da kommt dann wirklich alles zutage, was man so hinterlassen hat. Und was wir dann erst zum Schluss gesehen haben, dass der Schnee dann ausschaut, als ob er einen Pelz hätte. Und dieses Vlies bleibt dann, also das friert an und die Fasern bleiben dann kleben auf diesem Eispaket. Und das bleibt dann aber. Und das ist eine riesengroße Quelle von Mikroplastik. Und diese Fasern finden wir auch auf Flächen, wo niemals Vlies gelegen hat, beziehungsweise auch auf Gletschern, wo es keinen touristischen Skibetrieb gibt. Das heißt, es wird auch mit dem Wind verfrachtet und diese Mikroplastik-Thematik, die man so dramatisch kennt vom Meer, ist eigentlich bei uns in den Alpen schon lange angekommen. Und da gibt es auch noch viel Redebedarf bei den Touristikern, also wir machen uns gerade nicht sehr beliebt. Aber Mikroplastik hat eben auch zur Folge, dass Kleinstlebewesen zum Beispiel von den Gletscherabflüssen, dass denen die Kiemen verlegt, beziehungsweise dass das auch eine Falle ist für Pestizide, also das bindet sich sehr gut und das kann dann im Eis akkumulieren. So schaut es aus im Schnee, aktuell vom Stubaier Gletscher. Und wir haben dann auch Eiskerne genommen und man kann bis auf 1,5 Meter Tiefe kann man die Modeerscheinungen von den Funktionsbekleidungen nachverfolgen. Also auf 1,5 Meter sieht man dann diese super tollen Farben von den 80er Jahren. Also dieses Türkis und Pink. Also das bleibt und das ist auch irreversibel. Also wenn es abschmilzt, haben wir es halt im Wasser und es kommt in die Nahrungskette. Und vielleicht haben Sie das einmal gelesen, vor einigen Monaten war das schon im Standard oder Presse, kann mich nicht mehr erinnern. Wir nehmen in der Woche ungefähr 5 Gramm Plastik zu uns. Also in der Form einer Kreditkarte, gerade dass man sich die Menge vorstellen kann. Und das kommt eben in diesen kleinsten Partikeln und man hat das praktisch dann überall im Körper. Schnee und Eis haben eben ein Gedächtnis. Also alles, was man dort antut, bleibt. Auch Radionuklide bleiben in Schnee und Eis von Atombombentests zum Beispiel oder diese Reaktorkatastrophen. Also jede einzelne Atombombe hat ihre eigene Isotopensignatur, darum kann man das sehr gut zuordnen. Und jetzt durch dieses rapide Abschmelzen kommen da größere Mengen von diesen Radionukliden zutage, die höher sind, als damals gewarnt wurde vor diesen Grenzwerten, direkt nach Tschernobyl von Milch und Pilzen. Also es sind Herausforderungen, die noch nicht so bekannt sind und die schon etwas alarmierend sind. Vielleicht noch eine Grafik als Vergleich, dass es Österreich sehr stark erwischt hat. Das ist ein alpiner Gletscher, der Stubacher Sambliggkäse. Und diese dunkleren Balken zeigen das Radionuklid von Tschernobyl, dieses charakteristische Cäsium von einem arktischen Gletscher. Und in den Alpen ist einmal 12% der gesamten Radioaktivität, die von Tschernobyl frei geworden ist, deponiert worden durch sehr ungünstige Wetterverhältnisse, also durch Niederschläge. Und zudem sind diese scheinbar unberührten Landschaften auch Fallen für Pestizide, die sich dort ebenso manifestieren. Und was eigentlich mit meinen Studenten mehr so aus der Bierlaune heraus entstanden ist, wo man gesagt hat, schauen wir mal, ob es da Antibiotikaresistenzen gibt in Schnee und Eis. Man hat gesagt, aber jetzt riskieren wir einfach mal ein paar Proben von unserem Probenfriedhof, was man halt nicht so verwertet. Und es ist ein riesengroßer Pool an natürlichen Resistenzen gegen Antibiotika. Weil man das immer so in Verbindung bringt mit dem klinischen Bereich. Aber es gibt auch sehr viele natürliche Resistenzen. Und das ist der letzte Graph, also nur 2. Da sehen Sie eben verschiedene Antibiotika. Es sind natürliche, semisynthetische und auch synthetische Antibiotika. Und diese Organismen, die wir isoliert haben aus Standorten, wo vielleicht einmal eine Handvoll Leute war, aus der Antarktis zum Beispiel, die finden auch da Resistenzen oder sogar auch Multiresistenzen. Jedoch, je mehr Menschen in Verbindung damit stehen, gerade Beispiel Hintertuxer Gletscher, diese Höhle, umso mehr Resistenzen und umso mehr Multiresistenzen können wir finden. Was hilft es Menschen? Also nicht nur Schlimmes, sondern auch Gutes. Ich möchte es jetzt nicht so negativ entlassen. Alle diese Zellen, die in Schnee und Eis wachsen können, haben etwas, was der Mensch nicht hat, nämlich Gefrierschutzproteine. Weil wenn wir einen Menschen einfrieren, ist fertig, ist Game Over. Und diese Zellen kann ich so oft einfrieren und auftauen, wie ich will, weil sie sich durch diese Eiweiße schützen können. Und die sind extrem spannend für die Biotechnologie. Also gerade, dass man Zellverbände zum Beispiel einfrieren kann, ohne dass diese Schaden erleiden. Oder dass eben diese Eisnadelbildung in der Zelle unterbunden wird. Diese Eisnadeln würden dann implizieren, dass sie einfach die Zellmembran durchbohren und die Zelle leckt dann. Und das ist auch ein irreversibler Prozess. Und diese Organismen können sich eben dagegen schützen Und das ist für die Biotechnologie und auch für die Medizin ein riesengroßes Potenzial. Schneealgen werden auch als Jungbrunnen verwendet oder zumindest so verkauft, dass eben diese Eiweiße gut sind als Hautcremen oder auch als diese biologischen Sonnencremen. Und dann gibt es einen ganz spannenden Organismus, die zäheste Mikrobe der Welt, wird auch Conan das Bakterium genannt. Also der kann mit einem Vielfachen der Radioaktivität umgehen, wie es der Mensch könnte. Also auch dort gibt es extremes Potenzial, diese Gene vielleicht nutzen zu können, um diese Genschäden reparieren oder ausstellen zu können. Also es gibt wirklich extrem viel Potenzial, wo man Nutzen daraus finden könnte. Aber gerade um das für Sie noch einmal zusammenzuschaufeln, den Schneehaufen. Also Sie sehen, diese kalte Biosphäre ist noch lange nicht lebensfeindlich genug, dass noch was dort wachsen kann. Es gibt Rückkopplungseffekte, die nicht zu stoppen sind, gerade diese Bioalbedo-Effekte auf den Gletscheroberflächen. Dann eben dieses große Potenzial für die Biotechnologie. Stichwort Tourismus, dieser massive Druck, was ein sehr gutes Zusammenspiel zwischen Wissenschaft, Wirtschaft, Tourismus erfordert, was aber ein langer Lernprozess ist, meines Erachtens nach, aber funktionieren kann, wie man es jetzt im Pitztal sieht. Und Eis und Schnee haben ein Gedächtnis, also alles, was man hinbringt, wird dort auch bleiben, im Sinne von Antibiotikaresistenzen, Radionuklide, Pestizide oder Mikroplastik. Es ist alles gekommen, um zu bleiben. Es ist nur die Frage, wann es wieder losgelöst wird und in welcher Menge und was es dann für den Menschen tatsächlich bedeutet. Ja, man macht es nicht alleine. Ich habe ein tolles Team. Also auch Polarexpeditionen macht man nicht alleine. Daher mal dickes Danke daran oder an diese wunderbaren Menschen. Und ich wollte Ihnen einfach gern neue Perspektiven von unberührten, unverspurten Hängen oder Schneeflächen mitgeben. Und ja, lade Sie herzlich ein für Fragen oder Beschwerden oder Anregungen. Vielen Dank.
Dankeschön.
Für Publikumsfragen haben wir, wie angesprochen, schon unseren schönen Würfel. Der ist ganz weich. Bitte oben ins Schwarze reinsprechen, dann wird es aufgezeichnet. Und der ist so weich, dass man sie nicht zuwerfen kann.
Ich fange mal ganz kurz dennoch mit einer Frage an. Vielleicht, wir haben jetzt gerade von den Radionukliden gehört, die da ausappern. Das muss man sich ja wahrscheinlich so vorstellen, dass das eine relativ dünne Schicht ist, in der das alles versammelt ist, oder?
Genau.
Und appert die dann gleichzeitig aus oder wahrscheinlich über Schattenwurf und Geometrie ist das vielleicht ein bisschen verdünnt, aber das kommt ja irgendwann eher schlagartig daher, oder?
Ja, das kommt eher so in Wellen. Also wenn Sie im Sommer mal auf dem Gletscher gewesen sind, dann ist es so subjektiv wie ein Dreckschleider. Mhm. Also der ganze Überzug, das ist eine Mischung aus Sand, Erde, Mikroben, Vielzeller und natürlich auch diese Radionuklide. Und das sind eben Schmelzprozesse, die dann einfach durch ein Rinnsal einmal daherkommen. Oder auch durch diese sommerlichen Regenfälle kommt es in einem großen Schwall. Dann ist vielleicht die Oberfläche wieder mal etwas sauberer. Aber das ist ja nicht nur an der Oberfläche gespeichert, sondern es ist ja immer so schichtweise ein bisschen akkumuliert. Das heißt, dann kommt wieder die nächste Schicht. Also wie bei so einem Männerschnitten. Kommt die erste Schokoschicht, dann die Waffelschicht. Mhm. Also so ein bisschen in Wellen.
Okay, also ich habe mich jetzt noch gefragt, also gibt es da vielleicht einfach sozusagen Tage, Momente oder Wochen, wo es gescheiter wäre, man hätte mal eine Messstation und wüsste, dass es vielleicht jetzt nicht so gescheit ist, aus dem Bach zu trinken, weil
jemand
herkommt oder so.
Nein, also wir waren auch verwundert, dass die Werte höher sind als damals diese Grenzwerte, wo wirklich gewarnt worden ist, da jetzt bestimmte Produkte zu konsumieren, weil es so gut akkumuliert. Ja. Aber es würde Sinn machen, also nicht nur wegen den Radionukliden.
Bitte.
Zu Ihrer Bemerkung, nicht zu trinken oder sowas, es gibt die alte Eskimo-Regel, don't eat yellow snow.
Mhm. Ja.
Ich sage das deswegen, ich habe also mich schon vor 40 Jahren auf der Uni Innsbruck mit diesen Dingen beschäftigt, und zwar nicht auf der Biologie. Zwar hatte ich einen Biologen, vielleicht kennst du noch, einen Friedrich Tiefenthaler.
Ja, der Hygieniker.
Ja, der war bei uns bei Biologie für Bauingenieure. Mhm. Ich war bei der Siedlungswasserbau draußen beim Ingerle. Und wir haben uns beschäftigt, eben im Reiche Dr. Klier, nicht wahr, in der Stube der Gletscherbahn, mit den Auswirkungen der seit 1974 dort bestehenden Anlagen, die ja dann 1980 zu schönen, etwas braun gefärbten Gletschertoren führten. Ja? Dann hat auch die BH Innsbruck Land einsehen müssen, dass es nicht der Weisheit letzter Schluss ist, dass man auf 2900 Meter Höhe am Eisgrat, die nur durch eine kurze mechanische Reinigungsanlage anfallenden Abwässern von einmal null, zu Ostern 8000 Leute am Tag, mhm, Abwässer, dort mit 36, 37 Grad ungefähr oder teilweise noch mehr hineinleitet in den Gletscher schont. Nach einigen Jahren hat sich das also unten durchgefressen und kam unten raus, und dann konnten auch, nachdem auch die Touristen dann von der Seilbahn das ja schön gesehen haben, gesagt haben, was ist denn das, dann musste man also reagieren. Wir waren dann dort tätig und haben also mal probiert, das vom technisch-biologischen her dort einmal in den Griff zu kriegen, hochalpine Abwasserreinigung. Ja, mhm. Jetzt sind Sie jetzt ganz im mikrobiologischen Bereich und in diesen Dingen. Wir hatten sozusagen noch banalere Probleme. Das war zum Beispiel lange dem Betrieb egal. Wenn natürlich ein Getriebe ausgefallen ist bei einem Schlepplift, dann kam am nächsten Tag der Hubschrauber und hat das gebracht. Ne?
Ja.
Das war klar, ja. Und ich habe es in den letzten Jahren auch gesehen, diese Abdeckungen, also es ist erschütternd für jemanden, der das früher gekannt hat, wie das ausgesehen hat. Ja, wie schon gesagt, was jetzt noch abläuft im Pitztal und Ötztal, diese Verbindung, das kann man ja nur noch unter, ich weiß nicht, auch große Ignoranz der Politik oder sonst irgendwas subsumieren. Ich weiß nicht, wie der letzte Stand jetzt ist. Ich habe mir nur jetzt das rausgegeben, was im letzten Alpenvereinsheft drin war. Jetzt die ganze Situation. Wie wird es ausgehen? Wird es, wie glauben Sie, wird es wieder so ausgehen wie das Hornberger Schießen oder wie wir in Linz ja auch haben, einen wunderbaren Tunnel mit 3,8 Kilometer Länge, der jetzt kommt, der ja bei uns eine Umfahrung sein soll, die keine ist, weil sie kein Kreis ist, sondern nur ein Teil ist, aber die uns dann den ungefilterten Abluft hinausbläst ins Stadtgebiet und an die Donau. Ja. Und sowas hat auch eine Umweltverträglichkeitsprüfung. Trotz x Einsprüche, ich habe natürlich auch Einspruch gemacht unter diese Dinge, weil es ist so schrecklich, wenn man sieht, dass in, jetzt in unseren Zeiten mit den Planungstechniken des vorigen Jahrtausends, muss man ja sagen, 1960, 1970 gearbeitet wird. Das ist so ungefähr, wie wenn Sie eine Operation haben und der Anästhesist sagt, na, wir nehmen einen Kampfer, das ist auch Stand der Technik. Ne? Was braucht man, was anderes?
Ja. Ja.
Also so ist es und so vermute ich es, dass es auch hier wieder ausgehen wird, weil der Druck ist enorm. Ja. Nur kann man sich das jetzt noch leisten in der Situation? Ja, dass man jetzt noch einmal wieder so etwas opfert. Man sagt ja nur ein bisschen und so weiter und hin und her, aber wenn man sich die Visualisierungen im Alpenvereinsjournal anschaut, ist das schon enorm. Ja?
Ja.
Und wir hatten dann lange Zeit, dann bin ich gleich zu Ende, versucht, eine Biologie zu betreiben. Ja? In 2900 Meter Höhe geht es. Ja, das brauche ich Ihnen nicht sagen. Die Bakterien arbeiten schon. Nur das total schwankende Nährstoffangebot haut da jede Biologie zusammen. Es war ja teilweise dann vor Ostern einmal eine Woche, wo so viel Lawinengefahr war, dass das Betrieb nicht da war. Dann sind die alle abgestorben und am nächsten Tag war Ostern und dann war 3 Tage Vollbetrieb. Wir müssten da Biologie betreiben. Ja. Also wir mussten natürlich das machen, die Ableitungen, die natürlich auch extrem sind, 100 Zentimeter Durchmesser und ungefähr 1 Meter Isolierung im Endeffekt. Ja. Und wie Sie es richtig gesagt haben, im besten Fall 6 Wochen im Sommer Bauzeit.
Ja,
ich habe es erlebt, dass wir nach einem stärkeren Gewitter und 1,5 Tage Unwetter, ja, haben wir unsere Künetten nicht mehr gefunden. die wir geplagert haben. Mhm. Ja?
Und soll ich die Frage nochmal ganz kurz wiederholen? Die eigentliche Frage.
Wie geht es aus?
Die eigentliche Frage ist ja, wie schaut es also aus, wie geht es aus mit dieser, diesem Ansinnen der Bitztaler, sich anzuschließen an das Gletschergebiet Ötztal, obwohl man ja dazu eins sagen muss, die Bitztaler haben ja jahrelang illegal ein Gletscherskigebiet betrieben, wo sie keine Notabfahrt hatten. Ja? Also wie das gegangen ist, frage ich mich. Ja? Okay.
Vielleicht gerade eine ganz kurze Bemerkung zum Stubaier Gletscher. Da muss ich eine Lanze brechen für die Leute dort, weil die sind extrem interessiert an unserer Forschung. Ja, also ich kann jetzt nicht die Biefke sage über alle drüber streichen. Also die kooperieren extrem mehr, als sie müssten. Wie geht's aus? Ich bin kein Hellseher, aber es wäre jetzt für Ende Jänner, also vorletzte Woche, wäre geplant gewesen, die mündliche Verhandlung mit allen, die da was zu sagen haben. Das haben die Bitztaler eine gute Woche davor abgeblasen, weil sie jetzt doch drauf gekommen sind, dass der Gletscher schwindet. Und es ist offensichtlich, dass sie jedes Jahr neue Bauten oder Schutzbauten machen hätten müssen und dass dieses Schneezentrum, wie sie es genannt haben, die eine Station immer weiter dann vom Gletscher natürlich weggeht und die Leute dann zu Fuß hin müssten und das geht schon gar nicht. Also es ist jetzt einmal auf Eis. Einmal.
Noch.
Aber es wird ganz sicher eine abgespeckte Version kommen. Oder zumindest noch einmal vorgetragen werden, eingereicht werden. Aber es wird passieren, glaube ich.
Darf ich jemandem den Würfel zuwerfen? Ich mache es ganz sanft. Hopp.
Das geht jetzt nicht um die Gletscher bei uns und in den Alpen und überhaupt im Gebirge, sondern weil sie ja in der Antarktis waren, in der Arktis. Und da war einmal ein Vortrag, ich weiß das jetzt aber nicht, ob das war, wie sie da waren. Und zwar gibt es in der Antarktis einen ganz großen See, der unterirdisch ist. Ja. Und da hat es geheißen, also das wird nicht angebohrt, obwohl ja Interesse wäre, weil man ja dann das kontaminiert und dann wäre das schlimm. Jetzt wollte ich noch fragen, ist der hoffentlich eh noch nicht angebohrt?
Ich muss Sie leider enttäuschen. Also das war wirklich mein Vortrag, außer es hat noch jemand davon berichtet. Das ist der Lake Vostok, der unter 4 Kilometer Eis liegt. Darum war er ja so sexy für die Wissenschaft, weil man geglaubt hat, da hat es eine völlig andere Evolution gegeben. Man hat den See angebohrt, mehr eine Nacht- und Nebelaktion hat dann, weil es auf russischem Territorium, darf ich nicht sagen, weil es nicht stimmt, auf russischem Gelände steht, haben es dann dem Putin diese Karaffe mit dem Wasser überreicht, war aber dann ein Fake. Das war eigentlich alles ein Schmäh, aber die Probe war wirklich, also was sie dann geliefert haben, schlussendlich war wirklich vom See und es ist sowieso schon versaut, weil das Bohrloch mit über 60 Tonnen Kerosin gefüllt worden ist, damit das Loch nicht wieder zufriert. Und im Kerosin leben auch gern Bakterien. Also es gibt mehr als 300 inzwischen solche Seen, die man entdeckt hat, die hydrologisch auch zum Teil miteinander verbunden sind.
Ist aber nicht isoliert, sondern irgendwie verbunden mit.
Genau, die sind hydrologisch verbunden. Und darum ist der Vostok jetzt gar nicht mehr so toll.
Okay. Ja. Aber gibt es dort sozusagen irgendwie eigene Biotope, die unabhängig vom Rest weiterentwickelt haben? Oder?
Man hat nichts Spannendes gefunden. Okay. Also nichts, was man nicht schon gekannt hätte.
Alles klar.
Bis jetzt.
Gibt es noch Fragen seitens des Publikums? Ups.
Ja. Ja. Und einmal. Danke. Wir haben gehört, dass die Gletscher vorrangig an der Oberfläche abschmelzen. Das würde ja bedeuten, dass diese Schicht, wo das Mikroplastik in den letzten 30 bis 40 Jahren sich gesammelt hat, verstärkt in den nächsten Jahren abfließt und in unser Grundwasser, sprich Flüsse, also Grundwasser kommt.
Ja.
Aber meine Frage war eigentlich jene, gibt es Erkenntnisse, schmelzen die Gletscher eigentlich auch an der Unterseite, also an der erdnahen Seite, wo eigentlich die Wärme, Eis isoliert ja auch, nicht?
Ja.
Wo ist die Schmelze stärker? Unten oder durch die Sonne oben?
Die Schmelze ist definitiv stärker an der Oberfläche.
Ja.
Aber es stimmt da, wie Sie vermuten, sie schmelzen auch am Bett, weil eben das Gletschervorfeld, das dunkel ist, auch wieder so viel Strahlung absorbiert und abgibt, dass das dann praktisch vom Boden bei der Gletscherzunge sich noch.
Weil das wäre ja der harmlose Prozess, wenn das Gletscherwasser von unten schmilzt. Ne? Das hat es immer schon gegeben, nehme ich an.
Das hat es immer schon gegeben, das ist ganz natürlich. Oder sobald ein Felsfenster einmal offen ist, in der Gletscherfläche drin, dann absorbiert es auch so viel Wärme, dass das einfach bis zum Bett hingehen kann.
Okay, danke schön.
Und zudem auch durch die Gletschermühlen, die bringen auch wieder Wärme an die Unterseite.
Danke.
Gern.
Also, gibt es hier dann Fragen, sonst muss ich die, glaube ich. Okay, sonst können Sie.
Eine kurze Frage, die nichts mit Eis zu tun hat, nur so von den Tierchen. Hätte mich interessiert, wie es biologisch ausschaut. Sie haben gesagt, die können einfrieren, gefrieren wieder ein. Gibt es da einen Lebenszyklus mit Fortpflanzung und so weiter? Wäre gar nicht notwendig eigentlich, wenn die sowieso ewig leben, oder?
Ja, das fragen Kinder auch immer. Können die überhaupt sterben, die Bärtierchen? Also das ist für sie, glaube ich, das Interessanteste. Wie kriege ich sonst tot? sie haben schon einen Lebenszyklus, aber das ist eher so wie... Also normalerweise leben die ein paar Monate unter normalen Umständen. Aber es ist eben die Zufälligkeit, wie sie dann einfrieren oder andere Widrigkeiten erleben, dass sie eben in dieses... Dönchenstadium mit diesem Scheintod verfallen, wo der Stoffwechsel fast auf Null ist. Also da kann es dann ewig verbleiben. Oder eben auch Bakterien. Man hat ja von Salzbergwerken, also auch von Proben, die jetzt 1 Million Jahre alt sind, wieder Bakterien revitalisieren können. Also der Zyklus wird dann eher dann ein bisschen verlangsamt.
Verlangsamt und die Länge gezogen. Ne?
Genau. Aber man hat nicht viel davon.
Das hat mich jetzt immer interessiert, geht eine ähnliche Richtung mit Pathogenen an, weil Sie ja eben gesagt haben, dass aus der Sahara Sande sozusagen am Gletscher liegen bleiben und dann reaktiviert werden können oder auch reaktiviert sind. In welchem Zustand befinden sich die Pathogene da, dass die das überstehen können? Also die waren ja dann in der Sahara sozusagen.
Ja.
Und liegen dort wahrscheinlich auch schon seit 5000 Jahren wahrscheinlich herum oder so? Oder?
Wahrscheinlich schon länger. Oder sind auch schon, man weiß ja nie, wo ist der Ursprung. Und das wird ja dann wieder aufgewirbelt, landet wieder irgendwo und dann geht es wieder irgendwo hin weiter. Also der Zustand, entschuldige mich über die Frage.
Die Frage ist, wie die das überstehen können.
Wie sie es überstehen.
An sich müsste man ja annehmen, aber das ist natürlich jetzt nur meine naive Laienthese, dass ein Bakterium, wenn es austrocknet, oder ein Virus, dass er dann irgendwie zerfallen müsste oder so, aber offensichtlich nicht.
Ein Virus braucht einen Wirt. Also ohne Wirt hat er nichts zu melden.
Aber das heißt, es sind Bakterien, die das überstehen.
Genau, das sind Bakterien oder eben auch Viren in einem Bakterium drin. Also die haben offenbar so einen starken Genpool, dass jetzt große Hitze, sprich Austrocknen, genauso überdauern wie das Einfrieren.
Okay, das heißt, die Proteinhülle stabilisiert sich und...
Genau, die Proteine stabilisieren das. Das stabilisiert einmal die Zellmembran, beziehungsweise haben sie einen extrem effizienten Mechanismus, um geschädigte DNA wieder zu reparieren. Mhm. Also wie das Bärtierchen zum Beispiel. Wenn man es mit Radioaktivität bestrahlt, dann gibt es auch Änderungen in der DNA und da kann das sehr schnell reparieren, also was wir mal, nicht so gut können.
Es gab ja mal diese, ich weiß nicht, ob es aufgebauscht war oder was auch immer, Permafrostböden in Sibirien zeitigen ja auch das Ende sozusagen vielfach bis zu einer bestimmten Schicht und dass dort halt eben auch natürlich, das ist ja organisches Material in Kubik, keine Ahnung, Trilliarden Kilometer Bereich und das ist ja alles eben biologische Masse. Und das dauert halt teilweise irgendwie sonst Anthrax, also Anthrax und solche Dinge werden da irgendwie wieder aufgetaucht, die dann einfach Sporen bilden. Ne? Also es ist ein Spor, glaube ich.
Das stimmt da, ja. Das haben wir auch aus Südpolschnee isoliert.
Grusel.
Leider. Ja, aber gerade Permafrost ist, ist eine Riesenquelle, wieder an Treibhausgasen. Ja.
mich beschäftigt diese Frage mit dem Plastik, das uns sozusagen jetzt schon überall hin verfolgt. Sie als Biologin, können Sie uns vielleicht irgendwie ein bisschen Hoffnung geben, dass dieses Plastik auf biologischem Wege in den nächsten Jahrhunderten sie wieder irgendwie abbauen lässt, entfernen lässt von der Erde? Oder müssen wir das irgendwie einfangen mit Netzen, wie wir es jetzt versuchen?
Danke. Also da bin ich ehrlich gesagt zu wenig firm. Ich glaube jetzt, also man arbeitet daran, dass man Stämme findet, die Plastik abbauen können. Aber was ich weiß, ist das noch nicht sehr weit gediehen. Also, oder wissen Sie mehr?
Letzte Woche war irgendwas im Standard Wissenschaft ein Limnologe.
Okay.
Ein Österreichischer hat anscheinend, Attersee und Co. haben es irgendwas gefunden, und anscheinend Mikroben, die Plastik verstoffwechseln können, behauptet er. Ich habe es dann gelesen, es klang total interessant. Ja. Vielleicht habe ich immer gedacht, es klang so ein bisschen wie, macht euch keine Sorgen, alles wird gut.
Okay.
Also es war so ein bisschen nicht ganz klar dargelegt. Also offensichtlich kann das irgendwie die Polymere zerlegen und sozusagen den Kohlenstoff da irgendwie rausknuspern,
ja,
um daraus sozusagen Zucker zu generieren.
Ja.
Und das wäre dann sozusagen eine Möglichkeit.
Ist schon, dass es ein paar spezielle Stämme gibt, aber ob man das so großflächig anwenden kann.
Es gibt verschiedene Plastikarten wahrscheinlich, oder Kunststoffarten.
Ich kann jetzt leider keine berechtigte Hoffnung geben.
Danke.
Ja, man will das ja auch nicht wirklich.
Ja, Sie haben eigentlich eine Frage vorweggenommen, ich probiere es trotzdem nochmal. Also ich stelle mir immer vor, wenn das Leben irgendwann entsteht, man weiß es nicht genau, aber dass sozusagen diese Extremophilen, sind das jetzt sozusagen, also die Frage wäre, sind diese Wesen welche, die schon seit Anfang an einfach ideal angepasst waren an diese Situation im Eis oder andere Situationen, oder ist das ein evolutionärer Prozess, wo die sozusagen aus einem gemütlichen Habitat es gelernt haben, sozusagen ins Eis einzuwandern? Wie stellt man sich das vor?
Sowohl als auch. Also man vermutet schon, dass bei dem Snowball Earth, dass über die Erde mal von Eis überzogen war, dass es genauso Mikroben gegeben hat. Mhm. Also die müssen da diese Ausstattung schon gehabt haben, die ganze Ausrüstung. Aber es ist natürlich ein evolutionärer Prozess, dass sich Mikroben über mehrere Generationen einfach sehr gut anpassen können. Mhm. Manche schneller, manche weniger schnell und manche auch gar nicht.
Ja. Und jetzt rein biommäßig, wie, was für eine Masse machen die im Endeffekt aus? Also das war irgendwie 1 zu 10, hätte ich vorhin so ungefähr gelesen. Also bei dem, was Sie gesagt haben, 1 Million Zelle in einem Kubikzentimeter Wasser und sozusagen adäquat, also 10 Millionen
Viren.
Okay.
Also Viren. Das Verhältnis war 10 bis 100 Mal mehr Viren als Bakterien.
Okay. Und
im Eis hat man, ist es 1 zu 10 in die andere Richtung ungefähr.
Okay.
Bis 1 zu 100.
Und der Stoffwechsel ist aber extrem verlangsamt. Kann man sich da ungefähr was vorstellen? Und wie viel das
ist? Ja, vielleicht ein Extrembeispiel, wenn Sie eine Bakterienzelle nehmen, also eine Kleegruben, die gut genährt ist, die braucht vielleicht 20 Minuten, um sich zu verdoppeln. Mhm. Und in einem Eiskern aus der Antarktis braucht es ein Jahr.
Mhm. Okay.
Also da haben Sie ungefähr die Relation.
Ja.
Also wirklich leben in super Zeitlupe. Und darum ist es auch so sensibel.
Ja.
Es regeneriert sich einfach sehr, sehr langsam.
Ja. Da hat man eine Frage. Soll man so weitergeben, oder? Sportlich.
Okay. Eine Frage, wie sind die Kontakte oder wie kann man das vergleichen mit anderen Räumen weltweit, alpine Gebiete oder auch in Nordamerika, die dieselbe Situation haben? Wie geht man dort damit um? Wie ist dort der Stand der Wissenschaft? Gibt es da Kontakte? Und wie reagiert dort Touristik und Politik und Wirtschaft? Das ist ein internationales Phänomen, nicht?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, Tirol ist da schon ein bisschen ein Hochburg. Also diese Abdeckungen, das macht man ja auch in der Schweiz. Da gehen sie aber sehr viel sensibler damit um. Da braucht es wirklich ein Umweltschutzverfahren. Also so eine Umweltverträglichkeitsprüfung, ob man das dann da machen darf oder nicht, das braucht man bei uns gar nicht. Also sobald der Lift steht auf dem Gletscher, gilt er als Anlage, nicht mehr als schützenswerter Lebensraum. In Deutschland braucht man es auch nicht. In Nordamerika wird das gar nicht angewandt. Auf der anderen Seite wieder künstliche Beschneiung. Da gibt es ja einen Zusatz, dieses Snowmax. Das ist eigentlich ein Eiskeimbilder, dass man bei höheren Temperaturen beschneien kann. Das ist nichts anderes als ein gefriergetrocknetes Bakterium, das man dazu gibt. Das ist in Amerika erlaubt. Bei uns in Tirol ist verboten, weil man beim Schneiwasser Trinkwasserqualität vorschreibt. Also da ist wieder die andere Seite der Medaille.
Ist es womöglich auch ein Problem der Fläche, nicht? Also wenn ich mir anschaue, Nordamerika oder auch jetzt Südamerika, ja. Andengebiet, das sind ganz andere, von der Fläche her ganz andere Ausmaße. Und möglicherweise ist der Tourismus auch nicht so intensiv, nicht? Dass das nicht notwendig
ist. Das glaube ich eben auch. Also bei uns ist es schon sehr viel kleinräumiger und auch überschaubar. Und die Leute hängen dann dementsprechend auch davon ab.
Und dadurch wird es auch intensiviert, das Ganze, nicht?
Wird sehr intensiviert, ja. Aber guter Punkt.
Aber gibt es ja keine sonst irgendwie Kontakte auch untereinander?
Wohl, gibt es schon. Also gerade wegen den Gletscherabdeckungen, da sind jetzt so gerade nordamerikanische Kollegen schlichtweg entsetzt.
Ach so, ja.
Weil zudem ist da noch ein Schmiermittel drin, was man zur Produktion braucht, sagt der Hersteller. Und das wird dann auch rausgelöst und das Schmiermittel wird von der EU als wassergefährdend eingestuft. Und das hat dann eigentlich im Hochgebirge bei unserem Wasser auch nichts verloren.
Aber das, was Sie jetzt hier quasi zum Besten geben aufgrund von wissenschaftlichen Forschungen, das ist aber wahrscheinlich in der Politik auch bekannt bei zuständigen Stellen oder Organisationen oder Abteilungen und so weiter, nicht?
Nein, wir klopfen immer wieder an.
Also die wissen das schon?
Die wissen das.
Nicht nur aus der Zeitung.
Nein, also auch
naja, aber das
persönlich, ist Punkt, soweit wir vorkommen. Ja.
Ja, ja. Weil natürlich.
Bitte?
Sie brauchen.
Wieso funktioniert das nicht?
Also die, wenn ich es wiederholen darf, die Frage war, wo docken wir an bei Politik und Wirtschaft? Wir sind eher unangenehme Kollegen, also wir laden uns ein, auch bei Verhandlungen. Also wir sind auch bekannt, nicht sehr beliebt. Also gerade unser Oberseilbahner mag uns gar nicht. Der sagt uns das auch ganz offen, je schneller es weg seid, umso lieber ist mir das. Also es ist bekannt, die Grünen sind natürlich sehr auf unserer Seite, müssen sie auch. Und die versuchen uns dann schon auch Gehör zu verschaffen. Und wir versuchen jetzt gerade in der Problematik mit den Folien so einen runden Tisch zu machen mit allen Seilbahnen. Das war übrigens initiiert von den Stubaiern, die gesagt haben, die müssen das alle wissen. Man hat das vorher auch nicht vermutet. Und dass man dann nach alternativen Materialien sucht. Also man bemüht sich. Also wir haben ja eine schwarz-grüne Regierung in Tirol. Und wir versuchen das eher über die grüne Seite. Das funktioniert etwas besser. Aber wir versuchen uns laut zu machen. Und auch über Naturfreunde Alpenverein WWF. Also das verzahnt sich ganz gut.
Hinten noch eine Frage.
Ja, das denken wir auch immer. Dass die Politik da eher offene Ohren haben sollten, ja. Ja.
Ich hätte ergänzend vielleicht noch mal folgende Frage. Wenn wir mal von der touristischen Nutzung der Alpenwelt und der Bergwelt absieht, wissen wir ja, dass durch die Klimaerwärmung die Gletscher alle abschmelzen. Und was ist jetzt aus wissenschaftlicher Sicht sinnvoll, dass man natürlich die Klimaerwärmung reduzieren soll und CO2 reduzieren soll und Methan? Das verstehe ich. Aber die Frage ist, wenn ich keine touristische Nutzung hätte und die ausklammere, was sagt dann die Wissenschaft? Ist es besser, den Gletscher erhalten mit einer Abdeckung oder ist es besser, wir lassen einfach das abschmelzen? Und die Frage hätte ich gerne beantwortet, weil ich glaube, wäre eine Vorfrage, die ja bei vielen weiteren Entscheidungen weiterhelfen würde. ob ich dann eine touristische Nutzung noch zulasse oder nicht zulasse. Und da würde ich ja gerne eine Hilfestellung wissen und daher meine Frage.
Ja, also da bauen Sie jetzt wirklich in Wunden. Das ist fast schon eine ketzerische Frage, aber extrem berechtigt und wir fragen uns das auch oft. Also wie weit geht man? Also wir diskutieren da ja viel drüber in unserer Gruppe. Wir sagen dann oft, ja, wenn man alternative Materialien hätte, die jetzt keinen Schmiermittelausfluss haben, die das ganze Mikrobiom in Schnee und Eis nicht beeinflusst, die keine Plastikquelle sind und, dann wäre es vielleicht an neuralgischen Stellen sinnvoll. Gerade jetzt, wie ich vorhin erwähnt habe, diese Felsfenster, wenn die aufgehen, dann ist das wie so ein Beschleuniger in der Gletscherfläche drinnen. Aber es ist eine extrem schwierige Frage. Das ist dann wieder der Eingriff. Das ist immer die Frage, wie weit darf ich gehen? Erstens für einen Wissensgewinn oder für einen Erhalt. Ich greife ein in einen Zyklus, der jetzt einmal unaufhaltbar ist. Also selbst wenn man was tun würde, heißt es, es würde sich wenig ändern. Also diese touristische Nutzung, ich denke mal, wenn es die touristische Nutzung nicht geben würde, dann würde es vielen Lebensräumen im Hochgebirge auch schon besser gehen. Dass es Maßnahmen dann gar nicht brauchen würde. Tendenziell ist eigentlich die Prämisse so wenig wie möglich eingreifen, außer halt in einem Verzicht oder einem gewissen Regulativ unsererseits. Diese Abdeckungen sind extrem unbefriedigend. Und es gibt bis jetzt kein Material, wo man sagen, ja, das macht nichts, das kann man jetzt draufklatschen. Es gibt nichts.
Schnee halt.
Ja, außer Schnee, ja.
Also ich habe mal im Zusammenhang gehört, dass der Gletscher ja eben deshalb relevant ist, weil er ein Rückhaltewasserreservoir ist, das dann Wasser liefert. Und wenn das weg ist, dann ist es eben sozusagen, wird es halt im Sommer sehr viel trockener, gerade in Tirol werden zum Beispiel. Dann kommt
genau.
Die Permafrostproblematik auch wieder beim Berg dazu, wo dann irgendwie sozusagen, wenn das weg ist, schmilzt natürlich das Eis im Fels schneller. Dann fangen dann die Berge runterkommen, dann kommt wahrscheinlich auch niemand mehr. Ne, wenn die
Nein, eben. Das ist ja ein ganz anderer Rattenschwanz jetzt,
also bis auf den. In der Schweiz, kennen Sie dieses Projekt, wo man gesagt hat, okay, überall dort, wo die Gletscher verschwinden, versucht man jetzt sozusagen da, wo es Sinn macht, dass man eben eine Staumauer baut, um dieses Wasser, das da jetzt kommt, in einem See zu halten, damit man es dann im Sommer eben sozusagen in einem regelmäßigen Fluss auslassen kann, damit eben dieses, wie soll ich sagen, das Wasser nachkommt im August. Was ja dann in Tirol zum Beispiel nicht mehr passieren wird, weil es einfach kein Wasser mehr gibt, einfach schlicht.
Ne? Ja, man sagt, bis 2050 sind die alpinen Gletscher jetzt weg. Das ist einmal die allgemeine Prognose. Kann jetzt auch nur nachreden aus Gelesenem. Ich bin selber kein Glaziologe. Aber das, was Sie sagen, das hat eben auch den ganzen Rattenschwanz. Also Gletscher sind ja auch kleinräumig klimarelevant für uns. Wasserreserven, natürlich auch die ganze Flora, Fauna. Also das kann man auch nicht so isoliert betrachten. Eben. Aber für den Preis von einer großflächigen Abdeckung ist das ein zu großes Opfer, so wie es jetzt ist. Ja, das dazu, ja. Ja.
Die Gletscher sind ja sozusagen das Schlagobers auf unserer touristischen Landschaft obendrin. Ja? Nicht böse sein, wenn man sich jetzt ketzerisch überlegt, aber
braucht
den Erhalt der Gletscher und so weiter wird enorm viel geforscht und getan. Aber das große Problem lauert ja direkt drunter. Das hatten wir ja auch damals bei allen Bauten im Hochgebirge. Ja? Ob jetzt Straßenbau, ob Wildbachverbauung, ob andere normale zivilisatorische Eingriffe für die Weiden und diese Dachen, es ist der Permafrost. Und das Permafrostproblem erwischt uns im Zigfachen.
Ja, ja, knallhart.
Emissionsmäßig knallhart. Und man sieht ja jetzt schon, wie viele Muren
und so weiter gab es. Ja. Da gab es ja die großen Muren da in, glaube ich, St. Jodok hinein, ja.
Ja.
Vor ein, zwei Jahren, diese, wie die abgeschlossen waren etc. Das erwischt uns viel, viel brutaler. Ja. Es war damals ein technisches Problem, dass man sich gesagt hat, gerade im Stubaier Gletscher oder so, die ganzen Stützen der Lifte stehen ja nicht irgendwo im Fels hinein, sondern die stehen ja im Permafrost.
Im Eis.
Ja, und in diesem Gemisch aus diesen Dingen. Ja. Und das wird uns also noch viel, viel Ärger erwischen und da können wir uns überhaupt nicht dagegen wehren, ja, weil das läuft schon. Ja. Und das können wir nicht abdecken. Ja. Ganz ehrlich, das mit den Abdeckungen ist Art pour Art. Ja, das ist ganz nett, aber...
Ja, das war eben nicht, auch unter anderem ein Grund, dass man das machen muss, weil viele Liftstützen nur im Eis verankert sind. Richtig, und die verlieren die Stabilität. Aber gerade mit Permafrost, mein Sandblick ist, glaube ich, jedermann bekannt, der Berg. Den hat man auch sanieren müssen mit Betonspritzen.
Richtig.
Weil das
runtergefließt. Kittelhaus wäre auch gefallen. Ne?
Ja, eben. Und bei dem Bitztal-Projekt war es dasselbe, dass sie so viele Schutzbauten machen müssten, jährlich, weil es da einfach so viel Steinschlag gibt durch das Auftauen von Permafrost. Mhm. Also das ist ein Rattenschwanz.
An Problemen, ja.
Ja.
Ja, ja.
Ja, und da hinten noch wieder eine Frage. Das sieht immer so bedrohlich aus. Er ist wirklich ganz weich.
Danke. Ich habe nur eine Frage zu diesen Abdeckungen. Mhm. Grundsätzlich sind die willkommen oder nicht willkommen, die Abdeckungen? Was ist jetzt die bestschlechteste Möglichkeit?
Es
gibt dieser Geofilz da, ne? Geotextil. Ne? Gibt's da,
willkommen?
Na, ist das für Sie als Forscherin eher willkommen oder ist das eher kritisch zu sehen?
Na, uns ist ein Dorn im Auge, aus eben genannten Gründen, Plastik und Schmiermittel. Es hat, wenn wir schon Trinkwasserqualität haben müssen beim Beschneiden, dann legen sie uns den Dreck auf und das passt für mich nicht zusammen.
Was ich mir nicht vorstellen kann, dass es keinen Ersatz Kunststoffplane gäbe, gibt, dass man anstatt diesen filzartigen Geotextil, das kennt man vom Straßenbau, ob das für den Straßenbau gut ist, weiß ich auch nicht. Ne?
Ja.
Ich denke mir, wenn es ein Material gäbe, das ich nicht mit dem Gletschereis verbindet bei unterschiedlichen Temperaturen, dann wäre das auch schon ein Vorteil. Wie wir das Foto gesehen haben, dass es richtig ausfilzt, das ist ja wahnsinnig schlecht. Ne?
Ja, das haben wir uns... Eben, das haben wir uns zuerst am Schreibtisch auch gedacht. Warum nimmt man das auf, wie so eine LKW-Plane? Aber das...
10 Jahre am LKW.
Das ist dann einfach weg.
Bestandig.
Also... Das rutscht, vielleicht haben Sie auf dem Anbild gesehen, die werden da schon mit diesen Sandwürsten befestigt.
Beschwert.
Und nicht einmal das haltet dann, obwohl die auch noch zum Teil angefroren sind. Und der LKW-Plane, das rutscht dann einfach weg. Jetzt
habe ich auch eine blöde Frage. Ist es der Schatten, der relevant ist? Das Albedo? Oder, also muss das aufliegen? Würde es nicht reichen, wenn das irgendwie abgespannt drüber hängt und das gar nicht in Kontakt kommt?
Das wäre ein Wahnsinnsaufwand. Also es ist erstens die Albedo und das isoliert auch temperaturmäßig.
Okay.
Also wir sehen einen enormen Temperaturunterschied drunter.
Darf ich gerne den Cube zuwerfen lassen? Das ist so großartig.
Ja, super. Ich hätte noch eine Frage. Und zwar, sehen Sie diese Bemühungen und den Versuch, da irgendwie Alternativen zu suchen in Bezug auf diese Abdeckungen, als Aufgabe, die sozusagen in Ihrem wissenschaftlichen Bereich liegt?
Wir sind jetzt da gerade am Verhandeln es gibt in Dornbirn so ein Institut für Materialtechnik, die sie da zur Verfügung gestellt haben, eine Firma in der Schweiz, die auch schon getüpfelt hat und einige Sackgassen leider auch beschritten hat. Vom Land wird es begrüßt, finanziell aber nicht unterstützt. Das heißt, es obliegt jetzt uns, dass wir da Gelder auftreiben dafür. Und also sie hätten dann schon auch gern das Ergebnis, weil es ist auch keine gute Publicity. Ich meine, jetzt ist es publik und jetzt sind sie auch irgendwie angreifbar.
Aber meine Frage würde eben in die Richtung nur mit abzählen, ob das nicht eigentlich der Versuch ist, dass man beim Lückenstopfen eigentlich irgendwie mithilft, über diese Abdeckplanen.
Beim Mückenstopfen.
Beim Lückenstopfen. Also weil da ein Problem ist, wo sich eine Lücke auftut. Und ob da nicht auch mit anderen Materialien dann diverse Folgen eigentlich mit, sich mit also auch zeigen würden, wie zum Beispiel, dass da eben Lichteinfall sozusagen blockiert wird oder dass andere Auswirkungen durch die Abdeckung selber passiert. Ja? Also ob das nicht eigentlich grundsätzlich einmal eine Frage ist, ob das überhaupt sozusagen jetzt im Interesse vor einem Gletscher ist, dass man abdeckt.
Ja, es gibt ja verschiedene Methoden. Also mehr im Unterland bei uns verwendet man für dieses Snow Farming Hackschnitzel. Ist dann auch nicht so förderlich, wenn es zusammenschmilzt. Man hat auch Stroh verwendet. Bei uns in Innsbruck auf der Seegrube hat man Styroporplatten verwendet, Dämmplatten. Das war dann überhaupt ein mega Sanierungsfall.
Also was mich nämlich wundert, wo ich mich frage, ist, ob nicht eigentlich das, was Sie da erforschen und was Sie für Erkenntnisse haben, eigentlich schon klar dafür spricht, dass man es nicht abdecken soll. Das ist meine Frage.
Ja, aber das geht nicht.
Ja, aber das ist ja nicht Ihr Problem.
Sie nein, sind meinen Sie es nicht?
Sie sind ja einer, der sagen muss, aus der wissenschaftlichen Perspektive, was irgendwie Stand des Verständnisses ist.
Ja, aber da schaffe ich solche Fronten. Ich meine, ich muss die wirtschaftliche Seite auch verstehen. Alles das ist das Erste, klar. Was sie mir auf den Latz knallt. Du lebst ja auch davon.
Ja, aber das ist, glaube ich, eine problematische Position.
Das ist sehr schwierig. Aber
sauber eigentlich, aus meiner Sicht.
Weil als Wissenschaftler?
Ja.
Nein, also wir haben eine ganz klare Position. Wir verstehen, dass die Wirtschaft das braucht. Es hängen wirklich viele Leute davon ab. Viele Leute in die Täler, das ist das Argument für die Pitztaler. Aber das hat noch gar
nichts mit der Wissenschaft jetzt da.
Ja, aber ich muss einen Dialog schaffen können. Wenn ich nur sage, das ist schlecht, das darfst du nicht mehr tun, da gibt es keine Zusammenarbeit mehr. Das funktioniert nicht.
Darf ich, bitte. Sie forcieren quasi das Dialogische, damit überhaupt erkennt,
ja, wir brauchen Auseinandersetzung, wir brauchen eine Kommunikation, ja. Weil sonst ist da zu.
Entschuldigung.
Ja, vielleicht ergänzend dazu, also ohne Geld geht ja nichts, das ist das Erste. Und zweitens, Banken müssen ja das Geld hergeben, ist ganz klar. Das wird ja nicht, das hole ich mir nicht sonst irgendwo ab. Und das heißt jetzt vom Wirtschaftlichen, Tirol lebt vom Tourismus.
Ja.
Wenn man das weiß, muss man sich ja Gedanken machen, jeder in Tirol bis hinauf, was ist, wenn? Da können verschiedene, das muss nicht nur das Problem sein, können ganz andere sein, dann haben wir das nicht mehr. Was machen die Tiroler dann? Nicht wie im 17. Jahrhundert, 18. Jahrhundert, armes Land, nicht? Außer die paar Reichen und die halt vom Tourismus, nicht Tourismus, sondern vom Pass und so weiter gelebt haben. Mhm. Nicht? Und von, ja. Und das ist das Interessante, dass man da, aber da muss doch was, Sie haben ja Kontakt, da geschieht da nichts. Also ich verstehe schon, dass da Sachzwänge sind, nämlich die Abhängigkeit dann auch von der Wirtschaft wieder und die Wirtschaft hängt von davon ab. Im Endeffekt ist es Politik. Und wenn das Land an oberster Stelle hat, den Tourismus brauchen wir, dann muss das doch in die Köpfe reingehen. Das verstehe ich nicht.
Ja,
nicht
da in alle, arbeiten aber wir eben gerade
muss
dran.
Eine Diskussion sein.
Ja, aber es ist eh schon drin.
Naja, nein.
Danke.
Dass man dafür kein Geld ausgibt, schon für Tourismus Geld ausgibt, aber nicht für das, weil das hat keine Zukunft natürlich in dieser Form.
Sie haben recht.
Und wenn das Geld mal weg ist, dann interessiert sich keiner mehr dafür.
Dann ist es sowieso uninteressant.
Nein, das ist...
Nein, Sie haben absolut recht. Und auch Sie mit Ihrer Position, dass es vielleicht nicht ganz sauber ist. Also wir legen uns mit denen jetzt nicht ins Bett. Wir haben unsere Position, aber wir müssen reden können. Und der erste Schritt ist einmal, dass die Seilbahner das alle wissen. Weil wir müssen praktisch im Gelände vor deren Haustür das beproben und wenn da die Tür nicht offen ist, dann haben wir gleich schon verloren. Also wir müssen einmal bei denen anfangen, die wirklich davon leben. Aber und wenn dann die Seilbahner sagen, okay, wir sägen das ein, dann ist die nächste Ebene.
Aber es ist eben wirklich aus meiner Sicht auch so, dass in erster Linie die Aufgabe im Schaffen des Problembewusstseins liegt und der Faktenlage, die sozusagen aufbereitet gehört, dass man das versteht. Aber nicht unbedingt gleich im Kompromiss finden und in der Lösung sozusagen, dass man das weiter betreibt, damit sozusagen der Gletscher langsamer schmilzt und das länger schief fahren werden kann drauf. Dort ist eigentlich der Punkt, weil ich finde das ja
super. Das ist leichter gesagt. Ich meine, da muss ich sagen, das darf man nicht mehr abdecken, das können Sie eigentlich alle zusperren.
Das brauchen wir nicht sagen. Sie können.
Nein, das ist der Subtext.
Ja, aber das ergibt sich ja. Aber Sie können auch einfach nicht auf dem Kompromiss irgendwie hinarbeiten, dass man das jetzt mit was anderem abdeckt. Weil das ist die Frage, ob das nicht nur das Ganze, die Misere nicht nur verlängert und eigentlich auch nur vergrößert. Weil mit dem nächsten Material tauchen die nächsten Probleme dann auf. Und dort ist meiner Meinung nach wirklich die Verantwortlichkeit der Wissenschaft da, dass man da wirklich das Problem bewusst macht und in seiner Tiefe erzeugt, zum Beispiel diese ganze Radioaktivitätsproblematik, die sich da ergibt, ich meine, das gehört ja eigentlich wirklich publik gemacht, weil es gibt sicher Leute, die nicht Skifahren gehen würden, wenn sie das wissen würden, dass da so viel Radioaktivität oben ist. Das wird aber nicht publiziert. Das gehört eigentlich auch wirklich sozusagen von mir.
Ja, publiziert ist schon.
Also publiziert in einem Fachbereich, aber nicht nein, in der Tourismuszeitung.
Ja? Nein, wir schreiben auch gern für jedermann. Weil es geht ja alle was an. Bitte?
Also ich denke, dass da halt sozusagen ein paar Dinge ineinander greifen. Ja, wenn ich mir vorstelle, ich komme ja selber aus Tirol, ich kenne das, man lebt von nichts anderem. Kritikfähigkeit ist nicht die erste Sache, die man da jetzt hat, ganz prinzipiell. Und es sind aber 40 Jahre, das ist für, da kann so mancher sein Hotel gar nicht mehr abbezahlen. Und das will auch niemand wissen. Also da verzahnt sich eine sehr unglückliche Geschichte miteinander immer wieder. Ja. Und da finde ich es prinzipiell ganz gut, wenn man jetzt sozusagen als jemand, der das Problem kennt und auch eben die Problematik für die Biosphäre kennt, mal aufs Dialogische setzt. Weil vom Recht haben, alleinig, hat dann auch keiner was. Also ja, sie auch nicht, weil sie leben ja auch in Tirol, sie haben ja ihre Freunde und ihre Familien dort, also irgendwie will man ja sich in Bezug nehmen zur Gesellschaft.
Ich kann das auch total nachvollziehen. Ich lebe 30 Jahre in einem touristischen Spitzenbetrieb und kenne mich im Tourismus insofern auch ein bisschen aus, weil ich einfach mitkriege, was der für Auswirkungen hat und glaube einfach, dass es wichtig ist, dass man sich gegenseitig da auch irgendwie bestärkt in dem, was man erkennt, dass man das auch vermittelt. Und bei Ihnen merkt man ja ganz genau, dass Sie das alles erkannt haben, auch die Problematik, die mit dem Tourismus einhergeht und auch die mit dieser Optikerei zum Beispiel zusammenhängt. Und ich glaube, dass das Wichtige ist, dass wir das sozusagen zum Ausdruck bringen und dass wir sozusagen nicht unbedingt den Kompromiss sofort suchen, dass das weiter so passiert, dass das weiter so gemacht wird. Das ist meiner Meinung nach zum Beispiel ein Grund, wieso es diese Fridays for Future Bewegung gibt, dass die sagen, die werden in die Schulen so ausgebildet, dass die Missstände erkennen, die verstehen auf einmal die Problematik der Klimaveränderung und alles Mögliche, aber sie lernen gleichzeitig zu akzeptieren, dass das so ist, wie es ist und schauen halt, dass sie irgendwie Kompromisse finden. Dort ist jetzt genau der Punkt, dass wir die Lösungen nicht haben, ist klar. Mhm. Dass wir das natürlich jetzt auch über 200 Jahre kultiviert haben, diese Form des Tourismus, dass man von dem lebt, ist auch klar. Und dass jetzt die Aufgabe darin besteht, dass man andere Kulturentwicklung annimmt, dass das eben nicht über den Tourismus in der Form weitergehen kann, ist auch klar. Also da gibt es eine ganz andere Aufgabe, als die Optikmaterialien jetzt neu zu entwickeln. Da gibt es für Tirol auch eine andere Aufgabe. Und wenn man jetzt nur an der Optikmaterialproblematik hängen bleibt, dann glaube ich, dass man da eigentlich eine gewisse Energie und einen Entwicklungsimpuls, der aus der Problematik herauskommen kann, nicht wirklich nutzt. Dass man dem sogar ein bisschen abschwächt.
Ja, uns hat das in der Bitztal-Diskussion so weit gebracht, dass wir jetzt versuchen, gemeinsam mit dem Land Tirol, also mit der Landesumweltanwaltschaft, dass man den Begriff oder diese Wahrnehmung von dem Gletscher anders hat, dass es nicht eine Anlage ist, sondern wirklich ein schützenswerter Lebensraum, wo es auch Leben gibt und dass das in alle künftigen Verfahren so mit reingenommen wird. Also das liegt jetzt einmal am Schreibtisch und wenn wir Glück haben und einen langen Atem, dann überleben wir das vielleicht.
Gibt es das Jubel wieder? Wollen Sie was sagen? Entschuldigung, wollten Sie?
Es gibt ja nicht nur Nordtirol und Osttirol, sondern auch Südtirol.
Ja.
Das ist doch sehr interessant, die haben dieselbe Geschichte natürlich, auch einen ganz anderen Tourismus zum Teil, weil sie sind nicht nur auf den Winter, auf den Schnee angewiesen, sondern im Sommer. Mhm. Ich fahre nach Südtirol im Sommer, zum Skifahren, das brauche ich gar nicht. Nicht? Ja. Nordtirol hat das nicht. Da hat man doch sehr enge Kontakte zwischen Südtirol und zwischen österreichischen Tirol, wenn ich so sagen darf. Nicht? Sogar es gibt Politiker, die sagen, die müssen unsere Staatsbürgerschaft haben, lauter so bla bla, aber nicht ernst gemeint. Aber ich frage mich jetzt, ihr habt doch sicher als Gesamttiroler auch da Kontakte. Und ich bin überzeugt, dass die in Südtirol im gewissen Bereich aufgrund der Gegebenheiten, der klimatischen und so weiter, vielleicht noch ein bisschen weiter sind und andere Aspekte haben. Gibt es da irgendwelche Erkenntnisse oder Austausche?
Ja, es ist ja diese Euregio-Region, wo sie ja manche Regeln auch gleich haben. Ich wage mal zu behaupten, dass die Südtiroler da ein bisschen mehr Feingespür haben. Also die nutzen die Region weitaus besser im Sommer,
naja,
als das in Nordtirol der Fall ist. Und gerade heute hat der Oberseilbahner gesagt, wir müssen uns ein bisschen mehr überlegen für den Sommertourismus.
Ja.
Das war gerade heute in den Medien.
Ja, aber Entschuldigung, die Tourismusverbände haben doch grenzüberschreitende Kontakte. Klar, da kann man sich doch austauschen. Das muss ich gar nicht an die große Glocke hängen. Da kann ich einfach was erfahren und kann sagen, das ist jetzt meine Idee. Im Prinzip geht es in der Politik immer darum, dass ich die Idee habe, nicht? Das ist der zweite Punkt. Wenn einer die Idee früher hat, dann schimpft man drüber.
Ja, ja. Na, die Südtiroler haben weitaus einen nachhaltigeren Tourismus.
Ja, ja.
Und das muss man offenbar erst lernen in Tirol.
Müsst ihr als Tiroler in Norden sagen, das Beispiel haben wir vor der Haustür, nicht Südtirol? Nicht?
Ja, eh. Also da funktioniert das eigentlich besser. Ja. Aber mit Wein kann man jetzt auch schon langsam. Wenn es so weitergeht. Es gibt schon ein paar Winzer jetzt in Tirol.
Sie sagen 2050.
Ja.
Das sind nur mehr 30 Jahre.
Ja, ja, das ist eigentlich nichts.
Ja.
Ja. Ja, also darf ich das jetzt auch noch sagen? Also für mich ist es eigentlich unbegreiflich, dass man immer, vor allem in der Politik, so kurzfristig denkt, egal in welchen Bereichen. Wenn Sie sagen, in 30 Jahren haben wir keine Gletscher mehr, wir kennen diese Liftbetreiber oder diese ganzen Heines, noch immer investieren und immer noch an dem bauen, wir wollen Skifahren, wir wollen Touristen haben, wir wollen Skifahren lassen, wir bauen und betonieren alles zu, damit diese Steher da nicht umfallen. Warum kann man da nicht einmal komplett neu umdenken? Und ich denke mir, in Tirol ist es besonders schwer, glaube ich. Also, ich weiß
nicht. Das sind leider schwierige Leute.
Da haben Leute einfach Verpflichtungen.
Und ich finde, warum dann niemand begreift, dass diese Verantwortung für die kommenden Generationen da ist, das verstehe ich einfach nicht. Ich verstehe es einfach nicht. Dass man so eigennützig und so, ja, so egoistisch denken kann, dass man sagt, ich will jetzt die fette Kohle machen. Scheiß auf die anderen.
Ja, manche denken vielleicht nur über eine Generation oder haben die Visionen auch nicht, wie sie es entwickeln.
Ja, Gespräch über Schnee und Eis ist hitzig.
Ja,
ich würde sagen, wir können jetzt gerne noch hier weiter bleiben. Ich möchte nur ganz kurz noch vorher etwas sagen, nämlich gerade an die Stammgäste. Für den 10.2. war ein Vortrag geplant, der hieß, was dürfen autonome Drohnen können? Wichtiges ethisches Thema auch. Dieser Termin fällt leider aus, aber hat seinen Ersatz am 24.2. Also das Thema kommt nochmal. Es ist krankheitsfallmäßig bedingt, dass wirklich nächsten Montag einmal, ich glaube seit Jahren, an keinem Feiertag kein Kepler-Salon ist, weil es sich nicht anders ausgeht. Also Sie müssen leider was anderes planen. Genau. Und jetzt können wir gerne weiter fortsetzen, nur damit ich meinen Pflichtteil getan habe. Und am 17.2. gibt es auch noch ein spannendes Thema natürlich. Wer bestimmt den Verlauf der Börsen? Ist es eToro? Sind Sie es oder wer weiß? Genau, also zwei neue Themen in den nächsten 3 Wochen. So, und wir dürfen weiterreden.
Ja, vielen Dank an alle.
Ja, vielleicht verlegen wir es quasi ins informelle Gespräch und dann sage ich nochmal ganz herzlichen Dank für den Vortrag, für Rede und Antwort. Ja, und natürlich auch Ihnen für Ihre Fragen und für die angeregte Diskussion. Vielen Dank.